Ich glaube, ich finde nach wie vor raus, wer ich bin und werde das auch noch mein Leben lang tun. Das Verrückte ist ja, wenn wir immer so tun, als ob, um geliebt zu werden, dann wird am Ende des Tages eine Fassade geliebt. Für mich war es einfach wichtig, dass wir uns erlauben, der Liebe auf direktem Wege zu begegnen und uns nicht zu sehr verleiten zu lassen von dem, was uns über sie erzählt wurde.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Überall da, wo ihr Podcast hört und Geschichten lauscht.
Hallo ihr Lieben, mein heutiger Gast sagt über sich selbst, er ist illustrierender Autor. Er berät Unternehmen zum Beispiel in Sachen Grafik und auch in Webdesign. Er ist systemischer Coach. Und außerdem sagt er, das Leben ist schrecklich schön und die Liebe ist furchtbar frei. So heißen nämlich seine beiden Bücher mit pragmatischer Poesie. Ich freue mich sehr auf Raffaele Penis.
Ja, ich freue mich auch da zu sein und ja, bin total happy, dass du mich in deinen Podcast eingeladen hast. Also, weil ich habe eben auch nochmal tatsächlich mir den kleinen Trailer angeguckt, den du gemacht hast. Und da habe ich nochmal gedacht, diese Absicht, mit der du das gemacht hast, dieses sichtbar machen der Dinge, über die wir ja tendenziell eher weniger sprechen und die wir vor anderen verstecken, aber vielleicht auch vor uns selbst, ist so etwas, was ich auch in meiner Arbeit irgendwie, womit ich mich sehr viel beschäftige, dass man diese Dinge sichtbar macht. Von daher, I'm happy to be here.
Wie cool. In meiner Küche, bei einem schwarzen Kaffee und einem stillen Wasser. Raffael, bevor wir loslegen und über die Themen reden, über die oft geschwiegen wird und bevor wir so ein bisschen über das Leben und die Liebe philosophieren, wie immer in diesem Podcast auch an dich zuerst die Frage, Fenster oder Gang?
Fenster, würde ich sagen. Für mich ist es immer, also ich... Was ich auch in dem Namen sehr cool finde, den du gewählt hast, ist dieses, ich habe sofort an einen Zug gedacht. Also man steigt in einen Zug ein und dann ist halt die Frage, wo will man sitzen? Und dieses auf dem Weg irgendwo hin sein, weil wir sind ja alle irgendwie auf einem Weg irgendwo hin. Und da eben ja zu überlegen, wie soll diese Reise sein? Und für mich ist immer ganz wichtig, einen Ausblick zu haben, den Weitblick zu wagen und ja, und sich vielleicht auch ein bisschen in dem, was so an einem vorüberzieht, zu verlieren.
Ja. Wenn du sagst, wir befinden uns alle auf einer Reise, kannst du sagen, auf welcher Reise du dich gerade befindest oder auf welchem Abschnitt deiner Reise du dich befindest?
Mhm. Ich glaube, das ist gar nicht so unähnlich deinem aktuellen Platz oder deiner aktuellen Situation.
Wir sitzen quasi in einem Abteil oder in einem
Vierreihenzug. Ich denke schon. Also weil für dich ist ja jetzt dieses Baby, dein Podcast jetzt gerade quasi gestartet, beziehungsweise bringst du das raus. Und ich bin gerade halt im Begriff, dieses zweite Buch, was du auch erwähnt hast, rauszubringen. Die Liebe ist furchtbar frei. Und das ist einfach eine unglaublich aufregende Zeit, also weil ja so viele Fäden gerade irgendwie so zusammenlaufen und ich auch selber erstmal merke, was dieses Buch mit mir gemacht hat, ganz abgesehen davon, was es dann jetzt bewirken wird, jetzt wo es erwachsen ist und raus in die Welt darf, seinen Führerschein hat und sein eigenes Ding macht. Also.
Was hat es denn mit dir gemacht?
Was hat es mit mir gemacht? Es hat mir sehr viel darüber gezeigt, ja, wo auch ich nach wie vor an den Geschichten festgehalten habe, die wir uns über die Liebe erzählen, statt auf die Suche nach dem wahren Wesen der Liebe hinter unseren Liebesbegriffen zu gehen. Ja, und da habe ich eigentlich sehr vieles für mich auch in meiner persönlichen Geschichte nochmal, ja, irgendwie lösen können. Also für mich ist das beim Schreiben sowieso schon immer so gewesen. Also auch als ich noch nicht für andere quasi auch geschrieben habe, sondern vor allem für mich selbst, dass eigentlich seit ich schreiben kann, schreibe ich auch, weil das Schreiben mich quasi gefunden hat. Also es war immer so, dass dieses Sichtbarmachen der eigenen Gedanken oder der Geschichten, die einem auch durch den Kopf gehen zum Teil, dass dieses Sichtbarmachen, dass es nicht mehr in mir ist, sondern auf dem Papier vor mir, eine unglaublich heilsame Wirkung schon immer auf mich hatte. Und dadurch war das Schreiben immer meine Zuflucht, war immer an meiner Seite.
Du sagst, du machst das quasi schon immer, also du schreibst, seitdem du schreiben kannst, aber ich habe ja quasi jetzt zu Beginn auch schon gesagt, dass du ganz viele andere Dinge machst und alles irgendwie natürlich aber super kreativ ist, aber war für dich quasi immer klar, ich will dieses, ich will jenes, oder hast du da auf deiner Reise dahin auch lange mit dir gehadert?
Da habe ich sehr mit mir gehadert, also ich glaube, viele können das nachvollziehen, sicher, die jetzt zuhören, die auch viele Interessen haben oder einfach sehr neugierige Menschen vielleicht auch sind, weil es leider nach wie vor so ist, dass man eben gerade auch in der Schule oder so oft zu hören bekommt, eben du musst dich für einen Weg entscheiden und du musst dich auf eine Sache fokussieren, weil sonst machst du alles nur so halb und nicht so richtig und so. Und diese Sachen habe ich natürlich auch eingetrichtert bekommen irgendwie und hatte aber auch immer das Gefühl, dass mir das irgendwie nicht entspricht. Also, dass es auch irgendwie einen Platz für mich geben muss, wo all das auch irgendwie Platz haben darf oder Raum einnehmen darf. Und ganz spannend finde ich das halt so nach und nach, wo ich jetzt diese ganzen Dinge gemacht habe, halt, ne, diese, dass ich lange im Grafikdesign gearbeitet habe, auch mal einen Abstecher ins Radio gemacht habe und da Kino-Reviews quasi produziert habe, weil ich eben Filme auch total liebe. Und dann eben am Ende doch beim systemischen Coaching zum Beispiel gelandet bin. Das sind alles so Sachen, wo ich auf dem Weg selber überhaupt gar nicht hätte feststellen können, oh, das ist jetzt mein Weg oder ich weiß, wohin das führt. Aber dass ich jetzt so allmählich eben merke, ja, wie ich eben schon gesagt habe, dass auch Fäden zusammenlaufen und ich jetzt plötzlich merke, ah, das war gut für das und das war gut für das. Und diese Konnotation, dass Leute halt auch sagen, wenn du alles nur so halb machst, dann machst du ja nichts so richtig und das ist ja schlecht, so, habe ich eher so erlebt, dass wenn ich von allem auch so ein bisschen habe, also so in vielen Welten irgendwie auch so einen Fuß in der Tür habe, einen das auch irgendwo zu so einem Brückenmensch macht, der Dinge miteinander verbinden kann und irgendwo auch vermitteln kann zwischen unterschiedlichen Welten. Und da komme ich jetzt so allmählich hin, dass ich das auch mit einem gewissen Selbstvertrauen leben kann.
Du sagst gerade, das sind Dinge, die mit einer Brücke verbunden werden. Du schreibst ja eben im neuen Buch viel über die Liebe und versuchst so den Begriff irgendwie mit Leben zu füllen, weil ich glaube, es gibt nicht die eine Definition von Liebe, sondern das macht ja jeder für sich selbst. Aber hast du das Gefühl, dass auch die Liebe eine Form von Brücke ist, die etwas verbindet?
Ja, also auch wenn ich jetzt vielleicht cheesy klinge, aber das ist halt die Brücke. Ja, also das ist natürlich der, das, was uns alle verbindet. Ne? Es ist das, was uns alle verbindet. Und deshalb, also es war mir auch ein Anliegen, wirklich diesen Begriff irgendwo auch zu dekonstruieren in dem Buch. Ja, also deshalb heißt es auch pragmatische Poesie, weil ich eigentlich eine sehr stoische Haltung dem Leben gegenüber habe, also sehr pragmatisch auch irgendwo bin. Aber viele Dinge eben auch nur, also gerade die Dinge, die irgendwie in der Mystik verbleiben, man auf die am besten zeigen kann mit Mitteln der Poesie zum Beispiel. Und da war es mir einfach ein Anliegen, diese Begriffe, die wir von der Liebe haben, die halt auch irgendwo zu dekonstruieren, damit jeder auch die Chance hat, einen Zugang zu seinem eigenen Liebesbegriff zu finden. Und das ist eben eine Einladung, dass jeder das für sich selber tut. Aber gerade zum Ende des Buches hin, also in Teil 3 quasi, gebe ich auch so einen kleinen Ausblick darauf, was es natürlich auch für mich irgendwo bedeutet. Und da auch auf die Gefahr hin, dass ich den Begriff dann schon wieder verkläre. Weil das ist ganz spannend, sobald wir Worte benutzen, um die Liebe zu beschreiben, merken wir so, kein Wort ist dafür genug. Aber wenn ich es müsste, wäre es halt ja, das, was uns alle verbindet und ja, die Kraft hinter den Dingen. Also ja, also es ist diese Kraft, die alle Gefüge erst möglich macht. Also und ja.
Du sagst, du hast versucht, den Begriff der Liebe zu dekonstruieren. Mhm. Auch ein Stück weit, weil du das Gefühl hast, wir sind so eine Generation, die so krass geprägt ist und wo einem so ein Bild von vielleicht toxischer Romantik irgendwie eingepflanzt wird. Dieses Ding von, wir müssen bis an unser Lebensende zusammen sein und wir müssen heiraten. Ist das auch so ein bisschen der Impuls gewesen?
Ja, total. Also weil zum einen ist das, glaube ich, auch generationsspezifisch auf unsere Generation, sage ich mal, anzuwenden. Gerade mit, weiß ich nicht, dieser Disney-Infiltration, dass wir halt so dieses Bild vom Happy End eingetrichtert bekommen haben. Also da gibt es diesen Punkt, wenn wir den erreicht haben oder wenn wir den einen oder die eine gefunden haben, dann ist das Happy End. Und ab dann ist Liebe keine Arbeit mehr. Ab dann ist alles gut und nichts mehr ist zu tun, weil wir sind ja angekommen.
Wäre schön, wenn das so wäre.
Genau, wäre schön, wenn das so wäre. Ja, also und da wollte ich natürlich auch einfach so ein bisschen ja, Relativität reinbringen, weil auf der einen Seite genieße ich das auch, dass die Liebe natürlich eine gewisse Euphorie mit sich bringt, dass wir, wenn wir verliebt sind, auch so das auch so irrational genießen können irgendwo. Und auf der anderen Seite ist es natürlich schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts eben auch so, dass diese Idee von dem einen oder der eine oder die Liebe muss immer feurig und aufregend sein und so. Das ist eigentlich, ist es menschheitsgeschichtlich was sehr Neues, ne? Also, dass wir die Liebe so unfassbar groß machen irgendwie. Deshalb, also für mich war es einfach wichtig, dass wir uns erlauben, der Liebe auf direktem Wege zu begegnen und uns nicht zu sehr verleiten zu lassen von dem, was uns über sie erzählt wurde.
Das ist jetzt alles sehr theoretisch, sehr poetisch und das ist ja auch ganz bewusst, das sagst du ja auch, das ist mir wichtig in meinen Texten. Ich schreibe die nicht, um jemand anderem etwas zu sagen und zu sagen, das hier ist der Weg, so, ja. Sondern dass jeder deinen Text ja auch liest oder deine Texte und die selber versucht zu verstehen. Aber trotzdem muss ich da nochmal so ein bisschen in Bezug auf die Liebe nochmal nachhaken. Mhm. Sagst du quasi damit ein Stück weit auch, dass wir uns loslösen müssen von diesen Begriffen und diesen Schubladen von zum Beispiel Freund, Freundin, Bekanntschaft, Beziehung, Partner, Ehemann, Ehefrau, sondern dass man das mehr öffnet? Das würde ja irgendwie auch ein Stück weit aber gleichzeitig bedeuten, so in meinem Kopf, das Ding von, ist vielleicht das falsche Wort, aber von Polyamorie, dass man einfach sagt, es geht nicht darum, den einen oder die eine zu finden, mit der man bis ans Lebensende zusammenbleibt, sondern Liebe immer wieder mit jedem neu zu definieren, oder?
Genau, also das ist nicht meine Agenda in dem Sinne, aber ich finde, es ist wichtig, dass wir uns die Erlaubnis geben, unsere Beziehungen selbst zu gestalten. Also ich habe auch einen Text in dem Buch, wo es, also der heißt Was Festes und da denke ich halt viel über diesen Begriff der festen Beziehung nach. Also dass wir allein schon mit unserer Sprache quasi suggerieren, dass es etwas mit Festigkeit zu tun hat, wo ich denke, eigentlich eine feste Beziehung, die gelingt, ist eine Beziehung, die gelernt hat, flüssig zu bleiben, wo wir aufeinander eingehen und flexibel auch einander, immer wieder uns auf den Weg zum anderen machen. Und deshalb ist es nicht mein Ansatz, irgendwie zu sagen, so, oh Gott, wir müssen alle ganz offen und hippie-mäßig polyamorös leben, aber wir dürfen so leben. Und wir dürfen das selber gestalten, wie wir unsere Beziehungen leben wollen, weil ich erlebe einfach auch in meiner Arbeit als Coach einfach sehr oft, dass wir quasi fremden Karten folgen auf unserer Reise zu dem, was wir Liebe nennen. Also, dass wir da das kopieren, was Mutter und Vater uns vielleicht vorgelebt haben oder eben, was uns über die Liebe erzählt wurde, statt in Kontakt mit uns selber zu kommen. Und eben auch zu schauen, was bedeutet das für mich? Wo erstmal, wer bin ich überhaupt? Erstmal, was macht mich auch aus oder was sind meine Bedürfnisse und Sehnsüchte? Und dann eben auch zu schauen, so kann ich das auch in Beziehung leben oder wie kann ich das in Beziehung leben? Und genau, dass man da eben sich diesen Gestaltungsfreiraum auch nimmt.
Du hast gerade gesagt, dass man nicht irgendwelchen Karten folgt, sondern selber hinschaut. Auch das passt ja ein bisschen zum Fensterplatz, dass man nicht am Gang sitzt und andere Leute beobachtet, sondern am Fenster sitzt und irgendwie rausschaut. Jetzt hast du gerade gesagt, es ist wichtig zu gucken, wer ich bin und zu gucken, dass man das irgendwie auch in die Liebe oder vielleicht in jegliche Form der Beziehung irgendwie mit einfließen lassen kann. Würdest du sagen, du hast heute verstanden, wer du bist? War das immer so auch? Oder hast du auch Phasen in deinem Leben gehabt, wo du gesagt hast, ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin und ich struggle gerade total damit?
Ich glaube, ich finde nach wie vor raus, wer ich bin und werde das auch noch mein Leben lang tun. Aber natürlich gab es auch sehr viele Aha-Momente in meinem Leben, was auch, sage ich mal, Selbsterkenntnis anging oder ja, einfach auch so die Frage, wer bin ich oder wie will ich leben? Also weil als schwuler Mann hat man ja dann auch immer irgendwann den Punkt so, inwiefern gestehe ich mir das selbst ein und inwiefern zeige ich das auch nach außen hin? Und für mich war auch eben, also meine Jugend quasi, eine sehr harte Zeit insofern, weil, also mein Coming-out an sich war eigentlich sehr stressfrei in dem Sinne, dass ich halt wirklich von Familie und Freunden da sehr, ja, sehr unterstützt wurde. Aber ich hatte mit mir selber sehr zu hadern im Vorhinein. Also habe einfach diese Frage, oh Gott, steht es mir überhaupt zu, so ganz anders zu sein als ne, die meisten Menschen in meinem Umfeld. So. Also da hatte ich sehr viel mit mir zu hadern. Und genau, und dieses Thema Coming Out finde ich eben auch insofern spannend, so, weil für mich hat das auch immer viel damit zu tun, so aufzutauchen, wie man ist. Und dass das nicht unbedingt nur was mit der eigenen, ne, Sexualität zu tun hat und dem, wie die Gesellschaft das anerkennt oder so, sondern für mich war es die Erkenntnis, dass Coming Out nie endet, im Sinne von, dass wir immer in Beziehungen oder in unseren Gemeinschaften uns entscheiden können, ob wir uns verletzlich zeigen, ob wir vor anderen auftauchen und ja, berührbar sind in dem Sinne auch. Und deshalb, also für mich war es ein sehr steiniger Weg, um eben erstmal zu diesem Punkt zu kommen, mich selbst zu akzeptieren. Aber als dieser Punkt dann erreicht war und ich quasi mich auch geoutet habe und dann ja auf die Suche nach der Liebe, also nach der romantischen Liebe gegangen bin, war das auch eine sehr spannende Reise, die dann gefolgt ist, weil auch wenn es diesen einen Punkt gab, wo man gesagt hat, so, jetzt bin ich draußen, das Coming Out hat stattgefunden, hat mich unterbewusst nach wie vor diese Liebesstrategie begleitet, sich verstecken, um geliebt zu werden, sich verstecken, um dazu zu gehören. Und ich glaube, dass es sicher auch vielen LGBTQ, also Menschen, also Leuten, die so einen Lebenslauf haben, so geht, dass es dass das natürlich geprägt hat, wenn man eine lange Zeit seines Lebens im Dunkeln verbracht hat und sich versteckt hat und gesagt hat, ich muss Teile von mir verstecken, um geliebt zu werden, in dem Sinne. Dass das, was mit einem macht, also dass das auch nicht einfach so mit diesem Punkt X, wo man dann sein Coming Out hatte, einfach so wie weggewischt ist aus der eigenen Psyche, sondern das nach wie vor wirkt. Und bei mir persönlich hat sich das eben auch so gezeigt, dass ich in einer Beziehung war, die wo ich ständig eben das Gefühl hatte, jemand anders sein zu müssen, um von dieser Person geliebt zu werden. Und dass mich das wirklich zermürbt hat, weil ich mir natürlich immer fremder wurde. Desto näher ich dem anderen kommen wollte, desto fremder wurde ich mir. Und das ist dann halt irgendwann auch darin gegipfelt, dass ich ausgeprägte Panikattacken hatte, was dann eben auch einherging mit so krassem Herzrasen und körperlichen Symptomen, die eben die Psyche nicht anders verpackt kriegt, als zu sagen, oh Gott, ich sterbe jetzt. So, ne? Und das wiederum hat ganz viele andere Sachen bei mir getriggert zum Thema Endlichkeit und wie will ich dieses Leben leben, wenn es doch augenscheinlich so verdammt kurz ist. Und das hat mich im Endeffekt dann auch auf so eine Reise geschickt, wo ich für mich halt rausgefunden habe, dass ich jeden Moment leben will als ich, also dass ich auch auftauchen will als ich und mich verletzlich zeigen will, weil das Verrückte ist ja, wenn wir immer so tun, als ob, um geliebt zu werden, dann wird am Ende des Tages eine Fassade geliebt und unterbewusst spüren wir das auch. Und unterbewusst bleibt die Sehnsucht dann da, dann kann der andere so oft, ich liebe dich, sagen, wie er will. Unterbewusst denken wir immer, ja, du liebst das, was ich dir zeige, aber nicht das, was ich bin. Ne? Und da hinzukommen, dass man sagt, wie gelingt es mir zu erlauben, so aufzutauchen, wie ich bin? Wie gelingt es mir, mich verletzlich und berührbar zu zeigen? Weil das ist doch die ultimative Sehnsucht, die ich habe, dass ich mit all meiner Scham, meiner Schuld, meiner Fehler auch einfach nur angenommen werden will.
Ja.
Sorry, ja. Ich hoffe, das hat alles Sinn gemacht.
Das macht alles total Sinn und das ist ziemlich viel. Also das ist für mich ziemlich viel an guten Gedanken, die du hast, die so bei mir so irgendwie voll ins Schwarze treffen und ich mir denke, ja krass, ich glaube, ich befinde mich auch gerade in so einem Prozess, das mehr und mehr zu verstehen. Deswegen habe ich das Gefühl von, ja, erzähl weiter, ja, du hast absolut recht und ich verstehe, was du meinst. So, und ich,
was war jetzt so diese Resonanz, wo du gesagt hast, so auf dem Weg bin ich auch?
Dieses Gefühl von, ey, ich habe keine Lust, mich in Beziehungen zu verstellen und zu versuchen, dem anderen irgendwie zu gefallen, nur um geliebt zu werden oder nicht verlassen zu werden, sondern zu merken, so, nö, ich bin ein guter Mensch, so wie ich bin und ich will irgendwie bei mir sein und da auch immer so extrem hinzufühlen. Das ist, glaube ich, wahnsinnig schwierig, immer wieder zu fühlen, was will ich eigentlich jetzt gerade und wer bin ich? Das hast du ja gerade auch gesagt, das ist so eine Reise, die ein Leben lang dauert und auch, glaube ich, es Momente gibt, wo man sein eigenes Bild von sich selbst vielleicht auch mal aus den Augen verliert. Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, immer wieder rein zu horchen und rein zu fühlen.
Also das ist halt genau diese universelle Erfahrung von Liebe, die ich auch versuche in dem Buch einzufangen, dass es eben ultra individuell ist, wie unsere Geschichten dann aussehen, also was du auch erlebt hast, was mit Sicherheit ja auch mit einer unglaublichen Menge an Gefühlen verbunden ist, also dass da alles Mögliche hochkommen kann, aber dass am Ende des Tages wir quasi auf dem gleichen Weg sind, wenn man nur die Leiter der Abstraktion ein bisschen weiter hochläuft und irgendwie guckt, ja, was macht die Liebe denn jetzt aus?
Spannend tatsächlich, sich diese Frage irgendwie einfach für sich selbst zu stellen irgendwie, ne? Weil ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass viele das vielleicht hören und denken, naja, aber wann sagt er mir denn jetzt, wann sagt mir dieser Raphael denn jetzt, was die Liebe ist? Und das ist einfach so wahnsinnig.
Ich sage, du musst in dir selber nachschauen. Ja. As cheesy as it sounds.
Nein, aber das ist ja genau so.
Ja.
Ich habe noch eine Frage zu dir und zum systemischen Coaching. Hast du manchmal das Gefühl, dass du aber in Bezug auf Beziehung, Liebe, all das auch was von deinen Klientinnen und Klienten lernen kannst manchmal?
Immer. Also ich sehe das. Das ist auch eigentlich der Grundsatz im systemischen Coaching, dass wir alle miteinander verbunden sind. Also, dass ich mache immer die Erfahrung, dass mir jeder Klient auch irgendwo meine eigenen Themen spiegelt oder auch immer wieder zeigt, an welchen Stellen ich auch noch wachsen darf quasi. Ich habe dann da zum Teil weiß ich nicht, Anwälte Mitte 50 sitzen oder dann auch wieder eine 40-jährige Mutter von 5 Kindern oder so. Und das sind ganz andere Lebensmodelle, sage ich mal, als mein eigenes. Aber da darf ich dann halt auch immer wieder merken, wir sitzen alle im selben Boot. Wir machen alle irgendwo auch universelle Erfahrungen, aber auf ganz individuelle Weise. Und das sind die Dinge, die ich immer wieder lernen darf und natürlich lernen darf, ja krass, wie ist das eigentlich, wenn man eine Mutter von 5 Kindern ist, ne? Und womöglich alleinerziehend. Ja? Also das sind so Lebenswelten, die mir natürlich eigentlich sehr fern sind, aber die in dem Moment dann ganz nah dran sind und wo ich dann ja eine andere Welt kennenlernen darf. Und da habe ich mir auch eine sehr große Demut vor.
Also das heißt, das hilft dir auch, offener und toleranter gegenüber Menschen zu sein oder zu werden?
Ja, es zeigt mir halt immer wieder, wie wenig Unterschiede wir doch tatsächlich haben, die toleriert werden müssten. Weißt du, wie ich meine? Also, dass diese Toleranz oder dieses, oh, du bist so anders als ich, und das lerne ich jetzt zu akzeptieren, dass das immer weniger nötig wird, weil ich eigentlich in diesen, also gerade in diesen Sitzungen, wo es halt wirklich so an die Kernthemen geht, eigentlich eher merke, wie gleich wir dann doch sind an der Wurzel.
Gibt dir das denn dann auch manchmal Inspiration für deine Texte?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie über die, jetzt konkret über Erlebnisse von Klienten schreibe oder so, sondern vielmehr, das erweitert natürlich so mein Erfahrungsspektrum und ist irgendwie ein gutes Training für meinen Empathiemuskel, sage ich mal. Aber am Ende sind meine Bücher eigentlich auch immer irgendwo, erzählen dann auch von meiner Erfahrung. Ja, also es geht weniger um die Geschichten meiner Klienten, als vielmehr darum, was sie vielleicht mit mir gemacht haben.
Du nennst es ja eben quasi selbst, es ist ja der Untertitel beider Bücher eben, du hast es ja gerade auch schon vorhin mal angesprochen, pragmatische Poesie. Mhm. Ich habe mich noch gefragt, wo kommen dir eigentlich diese Gedanken? Wo kannst du so kreativ sein? Bei mir ist es tatsächlich oft unter der Dusche oder auf der Toilette. Hast du so einen Punkt, wo du sagst, da schreibe ich, da fließt es?
Ja, also es sind tatsächlich so die Momente, wo ich ganz still werden darf, in denen dann plötzlich auch die ganz besten Ideen kommen oder auch Dinge kommen, wo ich dann mir manchmal unsicher bin, wo die jetzt herkommen. Also und ich muss es auch gar nicht wissen dann in den Momenten, sondern genieße einfach diesen Besuch, der da kommt und mit dem ich dann arbeiten darf, in dem Sinne. Also, was ich auch immer wieder höre, weil ich mit vielen kreativen Leuten zusammenarbeite und die einfach total, ja, meinen Vibe haben, sage ich mal, da höre ich auch immer wieder so dieses so, boah, so ich muss wissen, wo ich meine Inspiration hernehmen kann und so und wo kriege ich mehr Input, damit ich mehr Output generieren kann, so nach dem Motto. Und da merke ich immer wieder, also das ist auf jeden Fall für mich stimmig, dass es weniger darum geht, mehr Input reinzulassen, sondern mehr Dinge rauszuschmeißen mental. Also dass wenn ich mich mal mit einer Meditation oder mit Arbeit an mir selbst oder einfach mal stille, ganz leer mache, dass sich dieses Vakuum dann von ganz alleine füllt. Also dass dann Ideen kommen, dass dann Einfälle kommen, wie gesagt, von denen ich dann auch nicht so richtig weiß, wo sie herkommen, aber ich merke so nach und nach, also das ist auf jeden Fall so mein kreativer Prozess, dass dieses sich leer machen, auch in Demut vom Leben und vor den Ideen, die da kommen wollen, dass das irgendwie so, also bei mir zumindest der Schlüssel zur Inspiration ist.
Ich habe aus diesem Gespräch jetzt und das, obwohl wir vorher ja schon gesprochen haben und ich ja irgendwie schon so ein bisschen verfolgt habe, was du tust und machst, nochmal so viel Input, wo ich mir denke, okay, jetzt muss ich auch erstmal nochmal 3 Stunden nach diesem Gespräch ein bisschen in mich gehen und Stille aushalten und das irgendwie alles sacken lassen. Und das ist durchaus im Positiven. Also wirklich alles Dinge, die jetzt quasi auch in mir oder sicherlich auch in Leuten, die das hören, irgendwie nochmal so ein bisschen arbeiten müssen. Also ich finde total spannend, wie du auf das Leben blickst und auf die Selbstfindung und die Liebe. Raphael, ich habe das Gefühl, du bist schon sehr weit auf deiner Reise irgendwie, aber hast du einen Wunsch für dich, vielleicht für deine Reise, vielleicht auch für unsere Gesellschaft, irgendeinen Wunsch für die Zukunft? Schwierige Frage, ne?
Ja. Also mein Wunsch wäre, dass wir einander zuhören und uns selbst erlauben, aufzutauchen, wie wir sind. Und dass dann, ja, schon sehr viel gelöst ist, glaube ich, an den Problemen, die jetzt so groß und unlösbar erscheinen.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort.
Ja.
Ich freue mich voll, dass du heute hier warst.
Ja, ich freue mich voll, hier gewesen zu sein.
Fenster oder Gang? Der Podcast von und mit Benny Bauerdick. Über das Leben, Liebe, Kummer, den Tod, Selbstzweifel und Ängste. Wünsche, Anregungen, Fragen, Kritik oder Ideen? Immer her damit. Über Instagram oder per Mail an post@bennybauerdick.de.